Liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich heute Abend unter euch sein darf. Und ich freue mich, dass wir miteinander auf das kostbare Wort Gottes hören dürfen, auf die Bibel. Und wir haben heute Abend ein Thema, das herausfordernd ist, das uns sicherlich auch etwas Mühe machen wird, weil ich versuchen werde, einige Bibelstellen einfach einen gewissen Überblick zu geben. Das Thema wird zunächst mal sein, was sagt die Bibel uns über die Endzeit? Und ich habe versucht, das in zwei Teile aufzuteilen. Der erste Teil eben die Endzeit in der Lehre der Bibel, wo wir im Alten und im Neuen Testament uns ansehen wollen, was eigentlich die Bibel über diese letzte Zeit zu sagen hat. Und der zweite Teil ist dann praktisch die Auswirkungen und Herausforderungen der letzten Zeit für die Gemeinde. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe beides in dieser Zeit heute Abend behandeln, mit einer Pause zwischendrin. Ja, ich denke, sehr vielen Gläubigen ist heutzutage bewusst, dass wir in der Endzeit leben. Aber es ist vielleicht so, dass doch vielen dieser Begriff etwas schwammig ist und dass man sich vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, was sagt die Bibel eigentlich über diese Endzeit alles aus. Es ist ja wichtig, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben, dass wir uns dessen bewusst sind, was Gottes Wort uns auch an Belehrungen, an auch Ermutigungen und Ermahnungen für diese ganz besondere Zeit, in der wir leben dürfen, in der uns Gott hineingestellt hat, was die Bibel da für uns bereithält. Und da wollen wir versuchen, einen Überblick drüber zu geben. Ich kann nur sagen, es ist natürlich unzureichend. Wir werden viele Bibelstellen, viele Aussagen nur kurz streifen können, wo man vielleicht einen ganzen Abend drüber sprechen könnte. Ich bitte da also um Verständnis dafür, dass das eben mehr ein Überblick sein wird als eine gründliche Auslegung vieler Bibelstellen. Letztlich kann es auch nur eine Anregung sein, einmal das Thema selber zu erforschen und zu prüfen, wie es die Beröer getan haben, ob es sich auch wirklich so verhält, indem man die Schriften selbst erforscht. Dazu wollen wir auch ganz ausdrücklich ermutigen mit diesen Vorträgen. Ja, was lehrt die Bibel über die Endzeit? Zunächst mal nicht ganz unwichtig, der Begriff Endzeit steht so nicht in der Bibel. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wenn wir Begriffe verwenden, die die Bibel selber direkt nicht verwendet. Aber ganz verwandte Begriffe finden wir in der Schrift. Die Zeit des Endes gibt es manchmal, die letzten Tage, das Ende der Tage. Solche Begriffe zeigen, dass es ein Ziel gibt für Gottes Zeit. Ich denke, das ist klar. Ja? Endzeit heißt, alle Zeit läuft auf ein von Gott festgestecktes Ziel zu. Nun, das gilt für uns persönlich. Deswegen hat die Bibel, hat Mose in seinem Lied, im Psalm 90 gesagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, oder wie Luther das so schön übersetzt hat, etwas frei, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ja? Wir haben ein Ende auf dieser Erde, unser Leben ist begrenzt und wir tun gut daran, die Zeit auszukaufen, die uns geschenkt ist. Aber genauso gibt es eben auch ein festgesetztes Ende für die Zeitläufe in der Weltgeschichte. Und es erinnert uns daran, dass die meisten gottlosen Menschen meinen, die Weltgeschichte sei ein spontaner, nach gewissen Gesetzmäßigkeiten sich entfaltende Geschichte der Menschen. Aber wir wissen, die Weltgeschichte ist letztlich Gottes Geschichte mit der Welt. Der allmächtige, ewige Gott ist es, der das Zepter in der Hand behält, auch wenn der Mensch unter seiner Zulassung regieren und viel Böses tun darf auf Erden, wie es ja auch in der heutigen Zeit der Fall ist. Letztlich regiert Gott und letztlich hat Gott die Zeit in seiner Hand und er kommt zum Ziel. Und dieses Ziel ist in der Bibel vorhergesagt. Und das ist eine der Anzeichen dafür, dass die Bibel eben ein Buch Gottes ist, ein inspiriertes Buch von Gottes Geist eingegeben und nicht von Menschen erdacht, dass die Bibel im Voraus geschriebene Geschichte enthält. Wer im Wort Gottes, das Wort Gottes erforscht und an das Wort Gottes glaubt, der weiß, wie die Dinge sich in der Zukunft entwickeln werden. Die ungläubigen Menschen meinen nur, sie wüssten es. Ja? Wir haben in den 60er Jahren sogenannte Futuristen gehabt bei uns im Westen, Zukunftsforscher, die gesagt haben, was alles im Jahr 2000 und danach kommen sollte. Meistens waren das ganz großartige Träume, wie der Mensch sich selbst und seine Umwelt so vervollkommnet, dass alles ganz wunderbar wird. Ja? Spätestens mit der Umweltkatastrophe und der atomaren Bedrohung sind diese Futuristen alle in der Versenkung verschwunden. Aber die Zukunftsaussagen der Bibel bestehen und sind wahr und sie erfüllen sich vor unseren Augen. Ja, die letzten Tage, die Zeit des Endes. Was finden wir im Alten Testament über diesen Begriff ausgesagt? Im Alten Testament finden wir den Begriff Ende der Tage und der bezeichnet die letzte Zeit in der Geschichte des Volkes Israel, bevor sie durchdringen zu dem messianischen Friedensreich, zu dem tausendjährigen Reich des Messias. Da gibt es eine Zeit zuvor, die in vielen prophetischen Stellen angesprochen wird, wo das Volk Israel aufgrund seiner Untreue Gott gegenüber in große Bedrängnis kommt. Das ist auch genannt die Zeit der großen Drangsal für Jakob, also für das Volk Israel. Und diese große Drangsal ist die Zeit des Endes aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten und dann das daran anschließende messianische Reich. Ich lese mal einfach ein paar Bibelstellen, die das behandeln. 5. Mose 4, Vers 30, lasst uns miteinander aufschlagen. Da lesen wir: Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, Endzeit, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Also das spricht Mose bereits zum Volk Israel im Vorhinein. Genauso lesen wir aus dem Buch Daniel einige Aussagen, Daniel 2, Vers 28. Da geht es auch um die letzten Tage und um das Reich, das da aufgerichtet werden soll in den letzten Tagen. Da sagt Daniel dem König Nebukadnezar: Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Ja, also da wird deutlich, dass diese Sicht, diese Schau von dem Standbild letztlich eine Offenbarung Gottes ist, was in der Endzeit geschehen soll. Wir erinnern uns, dass dieses mächtige, imposante Standbild, furchterregende Standbild, das die Macht der heidnischen Königreiche und Weltreiche symbolisiert, dass dieses Standbild ohne Zutun von Menschenhand durch einen Stein zerschlagen wird, der vom Himmel herab letztlich auf dieses Standbild fällt. Das wird am Ende der Tage geschehen. Der Messias selbst wird, der Herr Jesus, wird die Macht der heidnischen Königreiche zerbrechen. Und Vers 44 und 45 in derselben Prophetie von Daniel heißt es: Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das ist eine wunderbare Vorhersage auf dieses Friedensreich des Messias. Und dann lese ich noch mal einige Verse aus dem 12. Kapitel des Propheten Daniel. Der Prophet Daniel ist für das Verständnis der Endzeit ganz besonders auch wichtig. Da können wir gar nicht alles behandeln, was hier damit zusammenhängt. Aber ich lese einfach mal das 12. Kapitel des Propheten Daniel uns vor. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, also ein Engelfürst, der sich für Israel einsetzt. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Nur kurz aus den anderen Propheten, in dieser Zeit der Drangsal wird ja das Volk Israel von den Heidenvölkern in große Not gebracht werden. Und wir lesen, dass da alle Heidenvölker im Grund sich versammeln, um Israel zu bekämpfen. Nur in Klammern gesagt, das wäre vor 300-400 Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass es einmal eine solche Entwicklung geben könnte. Heute im Zeitalter der UNO, im Zeitalter der weltweiten sogenannten Friedens- und Eingreiftruppen, ist es absolut vorstellbar, dass es tatsächlich solch eine internationale Eingreiftruppe einmal geben wird, wo Vertreter aus allen Heidenvölkern gegen das auserwählte Volk Israel kämpfen werden. Ja? Das ist, Gott zeigt den Verlauf der Weltgeschichte. Ich sage das auch immer wieder, wenn wir lesen Sacharja 13, ja? Wenn wir das heute lesen, ich habe Jerusalem zum Taumelbecher gemacht für alle Völker und jeder, der diesen Stein aufheben will, diesen Gewichtsstein, diesen Laststein, der wird sich daran wundreißen. Das ist heute eine ganz andere Aussage, als sie vielleicht noch vor 200-300 Jahren gesehen werden konnte. Denn wir sehen heute diese Dinge, wie sie vor unseren Augen beginnen zu geschehen. Ich sage das immer wieder, müssen vorsichtig sein zu sagen, wir sind heute in der Weltgeschichte schon hier und da und dort in Offenbarung so und so viel oder so und so viel. Aber eines ist ganz deutlich, dass der Verlauf der Weltgeschichte wirklich so wie sozusagen die Szenerie auf der Bühne schon aufgebaut hat, wo sich die Dramen der letzten Abschnitte der Weltgeschichte, wie sie die Bibel schildert, einmal abspielen werden. Ja, wir haben heute einen Ansatz einer Weltregierung in den Vereinten Nationen, einer antichristlichen Weltregierung, das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben das Volk Israel wieder in seinem Land und in Jerusalem ist die Bestrebung immer deutlicher unter den Juden, dass der Tempel wieder gebaut wird. Ja, das ist ja eine Voraussetzung dafür, dass sich die Vorhersagen des Herrn Jesus erfüllen. Die Weltgeschichte läuft auf dieses Ziel zu und wir können sehen, dass die Aussagen der Bibel eine ganz ernste Realität werden in der heutigen Zeit. Ja, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen werden, aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann lesen wir noch am Vers 8, das hörte ich, verstand es aber nicht, darum fragte ich meinen Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Auch wichtig, das sagt uns schon etwas aus über den Charakter der letzten Zeit. Wir werden dann nachher noch drauf kommen. Es ist auch eine Zeit der Sichtung, der Prüfung, der Reinigung für die Gläubigen. Ja? In dieser letzten Zeit wird unser Glaube auf die Probe gestellt. In dieser letzten Zeit kommen wir in Situationen, wo wir entscheiden müssen, wie wichtig ist uns der Herr Jesus, wie wichtig ist uns die Treue zu ihm, auch wenn es uns etwas kostet, ihm treu zu sein. sind Zeiten der Prüfung, der Läuterung, der Entscheidung. Die Gottlosen werden diese Dinge nicht verstehen, aber die, die gläubig sind, die, die den Heiligen Geist haben, die werden die Zeiten verstehen und auch entsprechend handeln. Ich lese weiter, Vers 11, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Hier wird übrigens die Auferstehung gelehrt der Gerechten bei der Wiederkunft des Messias. Ja, wenn der Herr wiederkommt, dann werden die Gerechten in Israel auch auferstehen und werden Anteil haben an dem Reich. Ja, also eine ganz wichtige Aussage im Grunde im Propheten Daniel. Aber wir lesen dann auch im Jesaja, Propheten Jesaja 2, Aussagen über diese letzten Tage, über das Ende aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten. Jesaja 2, Vers 2. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Das wurde ja vielfach von den ungläubigen Pfarrern und modernen Theologen missbraucht. Die wollten den Frieden schon jetzt schaffen mit Menschenkräften. Das ist ein Betrug. Diese Aussagen weisen ganz eindeutig hin auf die Königsherrschaft des Messias, auf den Friedefürsten. Wenn er auf die Erde gekommen ist, dann erst werden wirkliche Gerechtigkeit und wirklicher Friede auf Erden herrschen. Die Menschen bringen es nicht hin. Die Menschen können nur Krieg und Sünde und Bosheit verbreiten. Aber der Messias, der Herr Jesus, er wird wirklichen Frieden auf diese Erde bringen. Das ist der Abschluss dieses Endes der Tage. Nach der Drangsal, nach der Not für Israel kommt der Messias und rettet sie. Ja, also das Ganze zeigt uns, dass Gott von Anfang an einen feststehenden Plan mit dem auserwählten Volk Israel, dem Volk des alten Bundes, hatte. Israel hatte wunderbare Verheißungen. Israel hatte die Verheißung, unter dem Segen Gottes in dem Land zu bleiben, in dem Land Kanaan, auf der Grundlage, dass sie gehorsam wären und vor allem sich vor einem hüteten, vor dem Götzendienst. Aber das haben wir gesehen, Israel hat ganz früh schon diesen Bund gebrochen, den Gott mit ihnen geschlossen hat und sie haben den Götzendienst nicht gemieden, sondern sie haben sich den Heiden gleichgemacht, haben Götzendienst betrieben, immer und immer wieder. Gott hat sie gezüchtigt, Gott hat sie zeitweise aus dem Land vertrieben, hat sie wieder zurückgebracht und letztlich hat dieses Volk immer wieder versagt, immer wieder dem Herrn die Treue gebrochen, bis sie zu dem Gipfel ihrer Sünde kamen. Und der Gipfel der Sünde war, dass sie den Messias, den Herrn Jesus Christus, als er zu ihrer Rettung auf die Erde kam und am Kreuz für sie starb, als sie ihn verwarfen und selber den Mördern auslieferten und nichts von der Gnadenbotschaft des Evangeliums wissen wollten. Das war der Höhepunkt, das war der Punkt, der letztlich das göttliche Zorngericht über Israel vollends ins Rollen brachte, auf eine Weise, dass sie dann wirklich als Volk für viele, viele Jahrhunderte beiseite gesetzt wurden und vorübergehend verworfen wurden, nicht endgültig, vorübergehend verworfen wurden von dem Herrn, von dem Angesicht des Herrn. Ja, der Sohn Gottes wurde tatsächlich für Israel der Stein des Anstoßes. Im Römerbrief wird es erklärt, Römer 9, Vers 32 und 33, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja? Also da ging es um Glaube oder Unglaube. Letztlich war auch die Rettung für Israel, dass sie hätten an den Messias glauben sollen, und sie haben ihn verworfen. Und das war der Punkt, wo Gott dann das Volk Israel beiseite gesetzt hat. Sie wurden vertrieben aus dem Land der Verheißung. 40 Jahre nach der Kreuzigung des Herrn haben die römischen Armeen das jüdische Volk aus dem Land Israel vertrieben. Blutig, ein blutiges Gemetzel, über 1 Million Tote, schätzt der Historiker der Juden. Aber letztlich, das Volk wurde in die Sklaverei vertrieben und es war im Unglauben, fern von Gott, in der Zerstreuung verfolgt. Und die ganzen Gerichte, die im 5. Buch Mose angekündigt waren, haben dieses Volk getroffen. Ich denke, nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges ist es wirklich so erschütternd und ernst, 5. Mose 28 bis 30 zu lesen, diese Kapitel, wo Mose selbst beim Bundesschluss ankündigt, was Gott über das Volk Israel bringen wird, wenn sie untreu werden, wenn sie abtrünnig werden ihrem Herrn und Retter. Und genau diese Dinge sind gekommen. Die Verfolgung, die Angst, die Bedrängnis, dass sie von allen Heidenvölkern gehasst würden. Alle diese Dinge sind über dieses Volk gekommen. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist ein prophetisches Wort voller Kraft und Wahrheit. Auch daran lässt sich das in allem Ernst und in aller Klarheit erkennen. Ja, aber schon im 5. Buch Mose, und das ist die Gnade Gottes, die immer wieder so deutlich in der Bibel aufscheint, Gott kann gar nicht die Gerichte über Israel verkündigen, ohne dass er nicht auch von seiner Gnade spricht. In den ganz vielen Fällen ist das gekoppelt. Schon im 5. Buch Mose, als Mose ankündigt, wie das Volk einmal vertrieben werden würde und von den Heiden gequält würde, da kommt er darauf zu sprechen, dass am Ende der Tage einmal das Volk umkehren würde, sich bekehren würde zu dem Herrn, und dass sie dann wieder angenommen würden, dass sie dann wieder in ihr Land zurückgebracht werden würden. Diese Dinge sind vorhergesagt bereits von Mose. Auch hier, es ist ein gewaltiges Wunder der Weltgeschichte, dass dies 1948 Wirklichkeit wurde, dass dieses Volk Israel 1800 Jahre unter alle Völker zerstreut durch die unsichtbare Hand Gottes in das Land der Verheißung zurückgeführt wurden. Es gibt kein Beispiel in der Weltgeschichte, wie ein solches Wunder geschehen wäre bei einem anderen Volk, das besiegt und zerstreut wurde. Nur das jüdische Volk hat diese 1800 Jahre überlebt als Volk und auch mit ihrer Religion. Und sie sind wieder in das Land zurückgekehrt, in dem sie einmal gewesen sind. Aber noch im Unglauben, noch in der Rebellion gegen Gott, noch immer noch in einem Zustand, wo sie den Messias, den Herrn Jesus Christus, nicht erkennen und verwerfen. Und deshalb ist auch die Gnade Gottes noch nicht bei diesem Volk, sondern es hat noch viel Not durchzustehen. Und das sagen die Propheten in verschiedensten Stellen, dass eben das Volk wieder zurückkehren müsste. Eine der Beispiele ist ja Hesekiel, wo dann auch letztlich steht, dass sie zunächst mal als trockene Knochen zurückkehren und noch nicht Fleisch und noch nicht der Lebensodem des Herrn darin ist. Aber Gott wirkt, Gott erfüllt seinen Plan für die Weltgeschichte. Wir wissen aber aus dem Propheten, auch aus dem Propheten Daniel, dass zunächst einmal noch die Gottlosigkeit des Volkes Israel sich auf einen Gipfelpunkt erheben muss, bevor die Rettung kommt. Und dieser Gipfelpunkt wird sein, dass sie die sie den echten Christus verworfen haben, den Antichristus, den gegen Christus annehmen werden und ein Bündnis mit dem Antichristen schließen werden, wahrscheinlich um ihr Land zu schützen, um Protektion zu bekommen gegen Feinde um sie herum. Auf jeden Fall werden sie dieses Bündnis schließen und das wird die große Drangsal einläuten und eine Feindseligkeit der Heidenvölker gegen dieses Land Israel mit sich bringen. Und der größte Teil der Gottlosen in Israel wird vernichtet werden, wird im blutigen Gericht zugrunde gehen, bis sich ein Überrest mitten in der Not und Drangsal wirklich bekehrt zu dem Herrn. Und dann kommt der Herr vom Himmel her und rettet das Volk. Das sind diese prophetischen Linien, die wir bei den Propheten im Alten Testament schon finden. Und alle diese Dinge sind unter dem Thema das Ende der Tage, die letzte Zeit, abgehandelt bei den alttestamentlichen Propheten. Ja, wir sehen also die letzten Tage. Dieser Begriff ist der Ausdruck des souveränen Planes Gottes, des Allmächtigen und Allwissenden, der schon von Anfang an das Ende vorhersagt, der zu seinem Ziel kommt, der das ausführt, was er sich vorgesetzt hat. Gott kommt mit seinen Gerichten zu seinem Ziel und Gott kommt auch mit seinem Gnadenwirken zu seinem Ziel. Gott wird jede Gottlosigkeit und Sünde und Bosheit ernstestens und genauestens richten. Das müssen sich auch alle die sagen lassen, die wissen, ich habe noch keinen Frieden mit Gott. Ich habe noch nicht den Herrn Jesus Christus angenommen. Für mich spricht das Blut Jesu Christi noch nicht. Dann müssen sie wissen, dass sie in Gott einen ernsten, unerbittlichen Richter haben werden, der Sünde eine Zeit lang durchgehen lässt, der aber sie auf das Ernsteste und mit ewigen Konsequenzen richten wird. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch wissen, alle die, die dem Herrn Jesus angehören, auch wenn wir Bedrängnis und Not haben und es manchmal vielleicht sogar aussieht, als stehe Gott gegen uns, er kommt auch mit seiner Gnade, mit seinem Rettungshandeln zum Ziel und führt uns in die himmlische Herrlichkeit, die wir geglaubt haben. Ja, und wichtig ist, die Endzeit ist in jedem Fall verbunden und letztlich ausgedrückt in einer einzigen Person. Und das ist die Person, die überhaupt Herr der Geschichte ist, der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, der gesalbte König, den Gott eingesetzt hat. Er wirkt alles. Er ist es, durch den Gott eingreifen wird vom Himmel her, in Gericht und Gnade. Es ist der Messias, der die Heidenvölker blutig richten wird, wenn sie das Volk Israel angreifen wollen. Er wird geschildert in Jesaja als dieser Keltertreter, der sein Gewand mit Traubensaft, mit Blut bespritzt hat, weil er so ein ernstes Gericht über die Heidenvölker geübt hat. Und zugleich ist er der mächtige Befreier, der Gnade und Erlösung gibt dem Überrest von Israel, denen, die durch die Drangsal geläutert sich bekehren. Sie werden Gnade finden, Frieden, Trost, Hilfe, Gerechtigkeit bei dem Herrn Jesus Christus, bei dem Herrn der Herren, bei dem König der Könige. Ja. Also das ist so diese große Linie des Alten Testamentes. Will sie vielleicht noch mal in Römer 11 auch ein bisschen erklären, dass Gott zunächst einmal Israel für eine Zeit beiseite gesetzt hat, um die Heidenvölker annehmen zu können und dass er aber dann wieder das Volk Israel am Ende der Zeiten annehmen wird, das heißt den Überrest, der sich bekehrt, und dann auch mit Israel zu seinem Plan kommt, sodass alle Verheißungen von diesem tausendjährigen Friedensreich, die Israel verloren hat durch seine Untreue, auf die sie gar kein Anrecht mehr haben, weil sie ja den Bund nicht gehalten haben. Diese Verheißungen werden dem Volk aus Gnade durch den Herrn Jesus geschenkt am Ende der Tage. Ich lese einmal Römer 11, ab Vers 1, auszugsweise einige Aussagen des Apostels Paulus über Gottes Handeln mit dem Volk Israel. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Also Paulus argumentiert hier, Gott hat das Volk Israel nicht endgültig verstoßen. Sie haben gesündigt, indem sie den Messias verworfen haben. Aber ein Überrest, die 3000, die 5000, die Zehntausende, die sich bekehrt haben nach Pfingsten, ein Überrest zeigt, dass Gott sein Volk noch nicht völlig beiseite gesetzt hat, dass es nicht endgültig verstoßen hat. Es ist also eine falsche Lehre, wenn manche Christen heutzutage sagen, das Volk Israel hat keine Zukunft mehr in den Plänen Gottes. Die Gemeinde ersetzt das Volk Israel. Genau darüber redet Paulus hier in Römer 11 und sagt, dass es genau nicht so ist, sondern dass Gott einen Plan hatte, als er das Volk Israel beiseite setzte und die Gemeinde Gottes aus Juden und Heiden ins Leben rief, aber dass das nicht bedeutet, dass die ganzen Versprechungen der Propheten, die Versprechungen Gottes im Alten Bund, hinfällig würden. Das wäre ja sonst der Fall. Wenn Israel keine Zukunft mehr hätte, dann wäre das, was der Prophet Jesaja gesehen hat, was der Prophet Daniel gesehen hat, wäre alles hinfällig. Das kann nicht sein. Kein Wort Gottes fällt auf die Erde. Keines. Ja, und jetzt geht es weiter. Er spricht über die Pläne Gottes, warum Israel beiseite gesetzt wurde im Heilshandeln Gottes. Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten, also endgültig zu Fall kommen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Es war ja nun so, als Israel den Messias verworfen hat, das sehen wir in der Apostelgeschichte, als die Führung des Volkes die Apostel zurückgewiesen und sogar ins Gefängnis gebracht hat, weil sie das Evangelium von der Gnade und Vergebung der Sünden durch den Herrn Jesus verkündigt haben, da hat Gott geantwortet. Er hat geantwortet, indem er die Tür des Heils für die Heidenvölker, für die verachteten Heidenvölker aufgemacht hat. Wir wissen ja, wie da als erstes gerade die Samariter plötzlich das Evangelium annahmen, die doch so verachtet waren, die verhasst waren von den Juden, die als die allerletzten und schlimmsten Heidenvölker galten. Wir sehen die Bekehrung dieses Äthiopiers. Ein Heide, der sucht und fragt nach der Wahrheit, nach dem Lamm Gottes und der sich bekehrt. Und wir sehen dann die Bekehrung des Cornelius, wo Heiden begierig sind nach dem Retter, den die Mehrheit der Juden kaltherzig verworfen hatte. Und dann sehen wir, wie über Antiochia sich das Heil, die Heilsbotschaft des Evangeliums ausbreitet unter den Heidenvölkern. Sie kommen zum Glauben, begierig ergreifen sie diese Botschaft von der Errettung aus Gnade. Und das ist zugleich auch eine Züchtigung und ein Gericht über die Juden. Sie verlieren als Volk ihren Vorrechtsstatus, ihre bevorrechtigte Stellung bei Gott. Sie müssen genauso sich bekehren. Es gibt keinen Sonderweg zum Heil. Das ist auch wichtig, heute zu betonen. Wir haben heute eine große Anzahl von sogenannten messianischen Juden in Israel und auch sonst wo, die sagen im Grund, es gibt einen Sonderweg zur Errettung für das Volk Israel. Die Heiden müssen den Herrn Jesus haben, aber die Juden nicht. Und das ist eine ganz üble, falsche Lehre. Ja? Die Bibel klärt ganz klar, in der heutigen Zeit, ob jemand Jude oder Heide ist, er kann nur dadurch gerettet werden, dass er sich bekehrt und an den Herrn Jesus Christus gläubig wird. Es gibt keinen anderen Weg, Vergebung der Schuld und Errettung zu finden, weder für die Juden noch für die Heiden. Und wenn einer sich bekehrt hat, dann heißt es, da ist nicht mehr Jude noch Heide, sondern einer in Christus, eine neue Schöpfung. Das ist die Lehre der Bibel. Ja? Wir gehören nicht zu den Heidenvölkern, ihr Lieben. Das wissen wir hoffentlich. Wir gehören zu dem heiligen Volk Gottes, zu der Gemeinde. Unsere Heimat ist, unser Bürgerrecht ist, wo? Nicht in Kasachstan, nicht in Moskau, auch nicht in Deutschland, nicht in Berlin, sondern im Himmel. Dem Herrn sei Dank dafür. Ja? Also dasselbe gilt aber auch für einen Juden. Ja? So wie wir als Heiden unser Heidesein aufgeben müssen, um gerettet zu werden, so müssen die Juden ihr Judesein aufgeben, um gerettet zu werden. Sie gehören dem Messias. Und das sind diese Dinge, Heilsgeschichte. Ja? Der Überrest der Juden wurde gerettet zusammen mit den Heiden, aber Gott hat die Heiden retten wollen. Deshalb hat er die Juden für eine Zeit beiseite getan und hat diese Zeit der Gemeinde nun 1800 Jahre währen lassen, wo das Evangelium verkündigt wird unter den Heidenvölkern. Aber nun sagt Paulus, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle oder ihre Vollzahl? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig, ist es auch der Teig, und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Ganz wichtig, Paulus zeigt hier, schau, letztlich sind die Juden ausgebrochen worden aus dem Baum und ihr seid eingepfropft worden. Aber der das getan hat, kann auch die Heiden wieder ausbrechen und die Juden wieder einpfropfen. Übrigens, da gibt es auch falsche Israel-Lehrer. Der Baum ist nicht Israel. Das ist eine Irrlehre. Der Baum ist die Wurzel, die trägt. Das ist der Messias. Das ist nicht Israel. Ja? Manche sagen, wir müssen in das Volk Israel eingepfropft werden. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Sondern die Israeliten waren letztlich Teil von diesem Baum des Messias. Der Messias hat sie gerettet. Und dann kamen die Heiden dazu und am Ende der Zeit, wenn die heidnische Christenheit abgefallen ist vom Glauben, wird sie wieder ausgerissen und die Juden werden wieder eingepfropft werden. Das heißt, dann sind sie wieder Gegenstand des Heilshandelns Gottes. Und das wird der Fall sein, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn die abgefallene Christenheit gerichtet wird, dann kommt Gott wieder zu Israel. Und das kündigt Paulus hier an. Ja? Der Unglaube der Namenschristenheit führt dazu, dass sie auch wieder ausgebrochen werden. Und wenn Israel wieder gläubig wird, dann werden sie auch wieder angenommen. Und so lese ich weiter. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst sollst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Also wir sehen hier, in der Endzeit wird es nochmal einen gewaltigen Wechsel geben. Die Gemeinde aus den Heiden, da werden wir nachher drauf kommen, morgen, wird entarten zur Namenschristenheit, die nicht mehr glaubt. Und sie wird am Ende verworfen werden. Und die ungläubigen Juden werden am Ende durch ihre Not zum Glauben durchdringen und dann kehrt sich das wieder um. Ja, dann werden sie wieder angenommen und die Heiden kommen unter das Gericht. Ich lese mal weiter. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also Gott hat einen Plan. Das ist auch wieder die Souveränität und Weisheit Gottes. Gott hat eine festgesetzte Zahl, wie viele Heiden gerettet werden sollen. Und wenn diese Vollzahl da ist, dann wird auch die Entrückung kommen und dann werden auch die Heiden unter das Gericht kommen und die Juden wieder unter die Gnade. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Auch noch einmal, das heißt nicht, dass alle Israeliten in der ganzen Geschichte Israels gerettet würden. Das ist auch eine falsche Lehre, die manche Christen verbreiten, die so einseitig für Israel eingenommen sind. Sondern das bedeutet, das wahre Israel, diejenigen, die sich bekehren, die wirklich Israel sind, nämlich Kämpfer Gottes, zum Preis Gottes dienen, die werden dann letztlich zur Umkehr kommen. Paulus führt es vorher im Römerbrief aus, nicht alle, die leiblich von Israel abstammen, sind wirklich Israel. Ja? Und das hängt damit zusammen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Also Gott wird das jüdische Volk noch einmal annehmen und zwar wie immer, nicht aufgrund ihrer Verdienste. Wer von euch wurde aufgrund seiner Verdienste gerettet, weil er so gut und gerecht ist? Keiner. Ja, es ist immer nur Gnade und Barmherzigkeit. Und so wird es auch bei dem Volk Israel sein. Ja, sie werden sagen müssen, wir haben gesündigt, wir waren hochmütig, wir haben den Messias verworfen und er wird sie aus Gnade annehmen. Und jetzt die letzten Verse vielleicht auch noch von diesem Römer 11 Kapitel. Denn Gott hat alle miteinander, Juden und Heiden, in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, so endet Paulus, wenn er die Ratschlüsse Gottes mit Israel und den Heidenvölkern betrachtet. Und wenn wir über das Thema Endzeit reden, dann sollte das auch letztlich der Punkt sein, dass wir Gott ehren, dass wir zur Anbetung kommen darüber, wie Gott alle Dinge so weise und gut geordnet hat. Wie er zu seinem Ziel kommt, obwohl die Menschen versagen und die Menschen gesündigt haben und verkehrt gehandelt haben. Ja, ich möchte noch darauf kommen, wie die letzten Tage auch im Neuen Testament behandelt werden. Dort finden wir eine ganz ähnliche Aussageformen, die letzten Tage, das Ende der Tage, so heißt es in der letzten Zeit im Neuen Testament. Und im Neuen Testament wird gelehrt, dass das auf der einen Seite das Kommen des Herrn Jesus auf die Erde eine heilsgeschichtliche Zeitenwende herbeigeführt hat. Und in gewisser Weise leben wir schon seit Pfingsten in den letzten Tagen. Es gibt bestimmte Stellen, zum Beispiel Hebräer 1, 1 bis 2, heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist also die Zeit des Hebräerbriefs, wird als die letzten Tage bezeichnet. Und in 1. Petrus 1, 20 lesen wir, aber er wurde geoffenbart in den letzten Tagen um euretwillen. Ja, das heißt also, mit dem Kommen des Messias leitet Gott sozusagen die Endphase seines Handelns ein. Aber an dem Herrn Jesus, um den Herrn Jesus dreht sich alles. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte Gottes. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus auf die Erde kommt, ist eine neue Zeit eingeläutet. Es ist die letzte Zeit, bis Gott mit Gericht und Gnade zu seinem Ziel kommt. Aber darüber hinaus können wir sagen, dass trotz alledem es noch eine weitere Bedeutung gibt, nämlich in dem Neuen Testament wird immer wieder auch die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus zu Errichtung seines Reiches auch als die letzte Zeit bezeichnet. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 5, von dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. In Matthäus 24 und an anderen Stellen sagt der Herr Jesus immer wieder, das Ende, das ist, wenn er wiederkommt. Ja? Also es gibt sozusagen einen breiteren Begriff von letzte Tage. Das fängt schon an mit dem Kommen des Herrn Jesus auf die Erde, mit dem Kreuzestod, der Auferstehung. Und in einem engeren Sinn sind die letzten Tage auch im Neuen Testament die Zeit, wo der Herr wiederkommt, wo er wieder auf die Erde kommt, um sein Reich aufzurichten. Und hier sollten wir noch etwas sagen, auch über die Besonderheiten der Zeit, die die erste Ankunft des Herrn Jesus auf die Erde eingeleitet hat. Als der Herr kam, Galater 4, in der Fülle der Zeit, als die Zeit erfüllt war, da kam der Herr Jesus als Mensch auf die Erde und vollbrachte das Sühnopfer, das vor Grundlegung der Welt von Gott schon bestimmt war, zur Erlösung für sündige Menschen. Und von dieser Fülle der Zeit an, von dem Kreuzestod und der Auferstehung und Verherrlichung des Herrn Jesus an, von der Ausgießung des Geistes Gottes an, beginnt ein grundlegend neuer Zeitabschnitt in Gottes Heilshandeln. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass die Bibel sehr wohl deutlich zeigt, dass Gott in verschiedenen Zeiten unterschiedlich mit den Menschen gehandelt hat. Und diese Zeiten kann man auch als Heilszeiten oder Heilszeitalter bezeichnen. Manche sagen auch Haushaltungen. Und drei dieser Heilszeiten müssen wir ganz klar unterscheiden. Die erste Heilszeit ist die Heilszeit des Gesetzes, der Bund mit dem Volk Israel. Wir haben schon gesehen, wie der Herr in seiner Gnade, anfangend mit Abraham, ein besonderes Volk ausgesondert hat aus allen Völkern. Ihm wollte er zuerst Gnade erweisen, ihm wollte er sein Gesetz lehren und durch das Volk Israel wollte er auch alle Völker mit einfach als Zeugnis erreichen über die Größe und Heiligkeit und Gnade Gottes. Und das Volk Israel hat als Zeuge versagt. Sie haben den Bund gebrochen. Und der Bund des Gesetzes war ein Bund, wo es darum ging, wenn du diese Dinge alle tust, nämlich die Bedingungen des Gesetzes, dann wirst du leben. Und was haben die Israeliten gesagt? Selbstgerecht und hochmütig, wie wir es von Natur aus auch sind. Jawohl, wir wollen alle diese Gebote tun. Ja? Und damit haben sie sich letztlich unter einen Fluch gebracht. Denn die Bibel zeigt ganz klar, kein Mensch kann alle Gebote Gottes halten. Wir können das Gesetz, das mosaische Gesetz nicht halten, weil wir von Natur Sünder sind. Und deswegen hat schon das Gesetz letztlich einen Gnadenweg beinhaltet. Und worin bestand er? In den Opfern. In den Sühnopfern, die eine Vorschattung des vollkommenen Sühnopfers Jesu Christi waren. Ja? Also keiner wurde gerecht, weil er alle Gebote gehalten hat. Alle, die im Alten Testament gerettet wurden und Gnade gefunden haben bei Gott, haben es aufgrund des Glaubens bekommen. Ja, weil sie geglaubt haben, nicht weil sie etwa alle Gesetze gehalten hätten. Ja, ich denke, das sind so Linien, die müssen wir verstehen. Aber diese Heilszeit des Gesetzes mit seinen Forderungen, die der Mensch nicht halten konnte, sie ging zu Ende mit dem Kreuz. Christus ist des Gesetzes Ende. Und das bedeutet, da kam einer, der Gott von Ewigkeit ist und der zugleich vollkommener Mensch war. Und dieser eine hat das ganze Gesetz erfüllt und gehalten. Der Einzige, der ohne Sünde war. Er wurde ja unter das Gesetz getan, beschnitten am achten Tag. Und er hat das Gesetz erfüllt. Und er hat durch seinen Tod am Kreuz, hat er letztlich bewirkt, dass alle die, die ihm angehören, nicht mehr unter den Forderungen des mosaischen Gesetzes stehen. Das heißt nicht, dass es für uns keine Bedeutung hätte. Das heißt nicht, dass seine Gebote für uns nicht wichtig wären. Aber diese furchtbare Bedingung, tue alle diese Dinge und du wirst leben, die steht nicht bei uns. Ja, wir sind gerettet nicht aus Werken, sondern aus Gnade durch den Glauben aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi, aufgrund des Blutes des Lammes. Nichts anderes bringt uns zu Gott als das Blut des Lammes, das für uns vergossen wurde. Das ist ein neuer Heilsabschnitt. Der Heilsabschnitt der Gnade oder auch der Gemeinde, je nachdem, wie man das nennen will. Und das sollten wir verstehen, was die Gemeinde Gottes in den Ratschlüssen Gottes für eine besondere Bedeutung hat. Sie steht also nicht unter dem Gesetz, sondern sie steht unter der Gnade und ihr Weg zur Errettung ist der Glaube und nicht die Werke. Schon mal ein großer Unterschied. Zugleich ist die Gemeinde nicht ein natürliches Volk. Die Juden haben gesagt, wir haben Abraham zum Vater. Das können wir nur geistlicherweise sagen. Wir haben auch Abraham zum Vater, ja? Aber geistlich gesehen, weil wir Gläubige sind und Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Ja? Also hier wird ein Volk zusammengerufen aus Juden und Heiden, das nicht mehr ein ethnisches Volk ist, alle leibliche Nachkommen von Jakob, sondern das ein geistliches Volk ist, zusammengebracht durch die Zeugung aus Gott. Und das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde hat ihren Ursprung im Himmel. Und die Gemeinde hat eine besondere himmlische Berufung und Stellung, weil sie eins gemacht ist mit dem Herrn und Haupt der Gemeinde. Und wo ist der Herr Jesus? Auferstanden, verherrlicht zur Rechten Gottes des Vaters. Und wo sind wir? Epheser 2 sagt, geistlicherweise sind wir mitversetzt worden in die Himmelswelt, in die himmlischen Regionen in Christus. Ja, natürlich sind wir noch hier auf der Erde, aber im Geist innerlich haben wir unseren Platz mit dem Herrn Jesus im Himmel. Im Kolosserbrief heißt es sogar mal so schön, ihr seid gestorben und ihr seid verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also haben wir eine himmlische Stellung und eine himmlische Berufung. Das Volk Israel hatte eine irdische Berufung, irdische Verheißungen und eine irdische Stellung. Sie hatten ein ganz konkretes Land, ja, und sie hatten Segen in Form von Regen und guten Ernten. Und wir haben geistliche Segnungen in der Himmelswelt. Epheser 1, das ist unsere Stellung als Gemeinde Jesu Christi. Ja. Wir können noch sagen, dass dort, wo auch Israel schon gleich nach seiner Berufung, nach dem Bundesschluss versagte und abwich von der Berufung Gottes, dass das bei der Gemeinde im Grund ganz ähnlich war. Die Gemeinde als Ganzes ist bald nach ihrer Begründung durch die Apostel entartet und der größte Teil von Gott abgefallen. Ja, wir sehen das in der Entwicklung der katholischen Kirche. Nach der Apostelzeit hat sich die Christenheit entwickelt, letztlich zu etwas Antichristlichem. Die katholische Kirche war die größte antichristliche Macht. Unter dem Namen des Christentums war sie aufgetreten, aber letztlich war sie eine Erfindung des Satans und hat das wahre Christentum blutig unterdrückt und verfolgt. Ja, und das geschah, diese Entartung geschah schon kurze Zeit nach der Apostelzeit. Im 2. Jahrhundert schon finden wir die ersten Spuren der Irrlehre und der Entartung zur katholischen Kirche. Ja, also Israel hat im Grund den Bund schon gebrochen beim goldenen Kalb. Das war wenige Tage nach dem Bundesschluss. Ja. Aber die Gemeinde ist von ihrer Berufung auch bald abgewichen und über 1900 Jahre weg war es nur eine Minderheit in der Gemeinde, ein treuer Überrest, der das wahre Christentum bewahrt hat. Dieser treue Überrest, zu dem gehören zum Beispiel die Waldenser. Und zu diesem treuen Überrest gehören auch die Täufer und die Mennoniten. Und von daher habt auch ihr eine geistliche Verbindung zu dieser Linie derer, die oft unter blutigen Opfern dem wahren Evangelium treu geblieben sind und dem Herrn Jesus treu blieben, auch wenn die große Christenheit längst vom Herrn abgefallen war und in den Götzendienst verfallen ist. Ja? Also das sind diese Linien, die die Bibel uns schon etwas vorherzeigt und die dann die Geschichte der Christenheit auch zeigt. Also die Christenheit hat sich immer mehr im Lauf der Jahrhunderte zu einer verdorbenen, von Christus abgefallenen Größe entwickelt, zur Hure Babylon. Hure, das bedeutet auch, sie hat sich verbündet mit der weltlichen Macht, mit den heidnischen Reichen. Und das war der große Sündenfall, war zur Zeit des Kaisers Konstantin, wo die katholische Kirche zur Staatskirche wurde, wo sie sich angebiedert hat, dem Kaiserreich als eine Stütze zu dienen, als eine religiöse Stütze, ein Feigenblatt für den Kaiser. Und seitdem ist die Christenheit als Ganzes immer mehr entartet und das führt hinaus zum Glaubensabfall, zu dem großen Abfall vom Glauben, der geweissagt ist für das Ende der Zeit. Und mit diesem Abfall vom Glauben, da wird die wahre Gemeinde entrückt in den Himmel und die Namenschristenheit wird blutig gerichtet werden vom Herrn. Das müssen wir ganz klar sehen. Der Zorn Gottes ist über der Namenschristenheit, über der falschen Christenheit, die letztlich antichristlich ist. Das zeigt die Bibel sehr deutlich. Ja, und dann die Gemeindezeit, wie wird sie vollendet? Und hier sind wir eben auch an dem neutestamentlichen Aussagen über das Ende der Zeit. Nun, die Bibel zeigt, dass die Gemeinde, die eine himmlische Stellung und Berufung hat, dass sie auch letztlich in den Himmel hinaufgenommen wird, bevor auf der Erde die katastrophalen Zorngerichte Gottes über die Gottlosen kommen. Die Bibel zeigt, die Gemeinde wird von dem Herrn selber entrückt werden. Sie wird in den Himmel hinaufgebracht werden, wenn Gottes Zeitplan erfüllt ist. Und der Herr wird wiederkommen, zunächst einmal für die Gemeinde. Da gibt es unterschiedliche Lehrauffassungen, da wollen wir nicht streiten, aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Wiederkunft Jesu Christi vor der großen Drangsal und vor der Offenbarung des Antichristen stattfinden muss und dass die Gemeinde selbst das ist, was noch aufhält, mit ihrer Fürbitte nämlich, mit ihren Gebeten, was noch aufhält, bevor der Antichrist wirklich offenbar werden kann. Jedenfalls lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17 diese wunderbare Aussage, die uns ermutigen und stärken sollte, persönlich auch in unserem Glaubensleben. Ich lese das mal mit uns, 1. Thessalonicher 4. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ihr Lieben, das ist ein Trost. Das ist ein wunderbarer Trost. Wir dürfen wissen, wir dürfen jederzeit den Herrn Jesus Christus vom Himmel her erwarten, dass er kommt, um seine Brautgemeinde zu sich zu entrücken. Wir haben keine Dinge, die vorher noch geschehen müssten, sondern der Herr sagt, siehe, ich komme bald, ich komme unversehens. Und diese Entrückung der Gemeinde bedeutet dann auch, dass der Tag des Herrn beginnt, der Tag des Christus, der große Gerichtstag, dass die Heiligen und Gläubigen und Gerechten weggenommen werden von der Erde. Das ist der Auftakt des Zorngerichts. Und das müssen wir uns auch deutlich machen. Wir sind, sagt die Bibel, das Salz der Erde. Was ist das Salz? Das ist das, was das Fleisch daran hindert, völlig zu verderben. Ihr Lieben, die Gemeinde ist ausdrücklich beauftragt. Und ich hoffe, wir tun das regelmäßig in unseren Gebetsstunden. 1. Timotheus 2. Für alle Menschen zu beten, besonders für alle, die in Obrigkeit sind, und für sie zu bitten und Fürbitte und Gebete und Danksagung für sie darzubringen vor Gott. Und das ist letztlich aus meiner Überzeugung der entscheidende Einfluss, der auch das Überhandnehmen der Mächte des Chaos und des Antichristen noch zurückhält auf dieser Erde. Wenn die, die Fürbitte tun, einmal weggenommen sind, wenn da niemand mehr betet für diese Welt, was passiert dann? Sie stürzt in einen Tsunami der Gesetzlosigkeit und der Sünde und des Chaos. Ja? Dann kommt Gottes Gericht. Und das steht auch in Übereinkunft mit den Vorbildern aus dem Alten Testament. Ja, wenn wir uns anschauen, wann kam das Gericht über die gottlose Menschheit zur Zeit Noahs? Wann fing der Regen an? Was musste vorher sein? Noah und die Seinen mussten in die Arche hineingegangen sein und erst als die Tür verschlossen wurde, erst dann kam die Flut. Und genauso lesen wir im Buch 1. Mose über das Gericht Sodoms, dass die Engel, die dieses Gericht herbeiführen, sagen mussten, wir können Sodom noch nicht vernichten, bis Lot, der Gerechte, aus Sodom herausgetan war, weil Gott wird nicht den Gerechten mit dem Ungerechten richten. Das hat ja Abraham in seiner Fürbitte für Sodom so deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja? Das heißt also, heilsgeschichtlich gesehen, die Gerechten in Christus, die geheiligte Gemeinde muss zuerst weg sein, aus dem Weg sein, bevor der Antichrist kommen kann und bevor der Zorn Gottes vom Himmel her über die gottlosen Menschen ausgegossen wird. Das ist diese heilsgeschichtliche Linie, die aus meiner Sicht in der Bibel deutlich erkennbar ist. Und das bedeutet, wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf die große Drangsal. Wobei auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, Bedrängnisse, und zwar auch zunehmende Bedrängnisse, das sagt die Bibel sehr wohl für die Gemeinde voraus. Ja, wir dürfen nicht meinen, wir wären von Bedrängnissen verschont, sondern es heißt immer wieder, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Aber die große Drangsal, die Zorngerichte der Offenbarung sind etwas, das ist nicht für die Gerechten, sondern für die Gottlosen da. Ja, und wir dürfen warten auf den wiederkommenden Herrn. Ihr Lieben, und das ist eine Sache, die uns, glaube ich, im Alltag immer wieder verloren geht. Wenn wir wirklich wissen, unser Herr Jesus kommt bald, er kann heute noch kommen, in einer Stunde, in einer Minute, er kann morgen da sein, dann spornt uns das doch an, wirklich wachsam und treu mit dem Herrn zu leben. Sehr interessant, der Herr Jesus sagt es in dem einen Gleichnis, da sagt er, ja, wenn die Knechte meinen, unser Herr kommt noch lange nicht, was fangen sie dann an? Dann fangen sie an, ihre Mitknechte zu schlagen und sich zu bereichern und zu saufen und zu sündigen. Ja? Der Ansporn, mein Herr kann jederzeit kommen, ja? Wenn eine Frau weiß, ein hoher Besuch kann jederzeit in die Wohnung kommen, was macht sie dann? Sie schaut, dass sie die Wohnung immer schön ordentlich und sauber hält. Ja? Ist es bei unserem Leben auch so, dass wir schauen, dass wir unser Leben ordentlich und sauber halten vor dem Herrn, damit er, wenn er zu uns kommt, Wohlgefallen haben kann. Schaut, das sollte eigentlich so eine Folge sein, wenn wir wissen, der Herr kommt bald, dass wir die Zeit hier auf der Erde ausnutzen, nicht für eigensüchtige Beschäftigungen, für Dinge, die uns vielleicht Spaß machen, für Hobbys und Nichtigkeiten, sondern dass wir wissen, jetzt noch habe ich Zeit, Frucht zu bringen für den Herrn, dem Herrn zu dienen, etwas zu tun, was Ewigkeitsbedeutung hat, morgen vielleicht nicht mehr. Und auf der anderen Seite, wenn ich den Herrn erwarte, so wie es im ersten Johannesbrief heißt, jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, so wie jener rein ist. Das möchte ich euch mitgeben, ihr Lieben, wenn wir auf den wiederkommenden Herrn warten, wenn wir wissen, die Entrückung ist das Nächste, was kommen wird für die Gemeinde, das, worauf wir warten dürfen, was wir erwarten dürfen, dann lasst uns doch als solche leben, und das sage ich mir auch, die wirklich in Erwartung unseres Herrn Tag für Tag leben, die Zeit richtig einteilen, sodass der Herr das Beste unserer Zeit und Kraft bekommt, dass wir uns nicht in Nichtigkeiten und womöglich noch sündigen Beschäftigungen verstricken, sondern wirklich jede Minute und jede Stunde und jeden Tag auskaufen, für den Herrn zu wirken, ihm zu dienen und die Dinge zu tun, die ihm wohlgefällig sind. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion aus dieser biblischen Wahrheit, dass das Ende für die Gemeinde, das Ziel für die Gemeinde, der wiederkommende Herr und die Entrückung in die himmlische Herrlichkeit ist. Und dann werden wir dort im Himmel sein, dann wird dieser Tag des Jesu Christi stattfinden, und auch das sollte uns nüchtern und wachsam machen, denn das Nächste, was dann kommt, wenn ich das richtig verstehe von der Schrift, ist, dass wir gesichtet werden, dass wir beurteilt werden von unserem Herrn über unseren Dienst und die Treue unseres Dienstes. An diesem Tag Jesu Christi redet Paulus immer wieder, ja, dass er dort Rechenschaft ablegen wird und alle anderen Diener des Herrn und Nachfolger auch über ihr Leben und ihren Dienst. Waren wir treu, haben wir den Willen des Herrn getan? Und dann kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann kommt das, dass wir dabei sein werden bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Denn er wird kommen mit allen seinen Heiligen. Und wenn wir das von dieser Sicht her deuten, wie ich das gerade getan habe, dann wird die Gemeinde mit dabei sein, wenn Christus vom Himmel her kommt, um die Gottlosen und diese Welt zu richten. Das ist auch eine wichtige Sache. Aber dazu müssen wir erst selber bis dahin in dem Sinn gerichtet sein, dass wir mit dem Herrn unser eigenes Versagen, unsere Sünden geklärt und besprochen haben. Deswegen denke ich, das Preisgericht vor dem Richterstuhl des Christus muss vorher kommen, bevor wir als Heilige zur Verherrlichung Gottes bewundert werden, wie das der 2. Thessalonicher 1 sagt, von der Welt, wenn wir wiederkommen in heiligem Schmuck, in Herrlichkeit dann. Ja? Das ist also unsere Zukunft. Und es sollte uns ein Ansporn sein, dem Herrn doch treu nachzufolgen. Ich möchte aber, bevor ich zum Schluss komme, noch kurz skizzieren, wie es weitergehen wird mit dieser Welt. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, wird der Antichrist offenbar werden. Der Satan wird in hektischer Aktivität eine Verführung sondersgleichen inszenieren. Im 2. Thessalonicher 2 lesen wir davon. Und wird den Antichristus, den Gegenmessias, auf dieser Erde groß herausbringen. Und das ist eine falsche Erlöserfigur. Ich denke, wir können sehr gut studieren, was der Antichristus sein wird, wenn wir Hitler studieren und auch Stalin und Mao Zedong in gewisser Weise. Leute, die als Götter verehrt wurden. Leute, die beansprucht haben, wir bringen ein Friedensreich. Hitler hat vom tausendjährigen Reich gesprochen. Das ist ja kein Zufall, sondern das war ein antichristlicher Trotz. Er hat gesagt, wir bringen das tausendjährige Reich, nicht Christus, sondern wir. Ja, er war auch so eine antichristliche Figur, mit Verführungsmächten, dämonischen Verführungsmächten ausgestattet, sodass die Leute ihm zu Füßen lagen. So wird es auch mit dem Antichristus sein, nur noch viel schlimmer. Und er wird seine Macht aufrichten und er wird letztlich auch dann zu einem Gericht werden für die gottlosen Heidenvölker, auch für die gottlosen Israeliten, die mit ihm ein Bündnis schließen. Und dann kommt der Herr als Richter und König. Dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Dann kommt er nicht bei der Gemeinde Entrückung nur für die Gläubigen, sondern so, dass alle Menschen es sehen werden und dass sie sich an die Brust schlagen werden, weil sie plötzlich merken, ja, diese Botschaft von Jesus Christus war doch kein Märchen. Es war doch kein frommer Schwindel. Es ist wahr. Dieser Herr der Herrlichkeit existiert. Das wird dann niemand mehr bestreiten können, wenn er in Macht und Herrlichkeit vom Himmel her offenbar wird. Aber dann ist es zu spät zu glauben und sich zu bekehren. Sondern dann kommt diese Offenbarung als ein ganz großer Schrecken über alle, die gottlos gelebt haben und die sich geweigert haben, dem Evangelium zu glauben und zu gehorchen. Ja, das sagt die Bibel auch ganz klar. Mitten in der Drangsal, mitten in dem Chaos der antichristlichen Herrschaft kommt der wahre Herr, der von Gott eingesetzte Messias vom Himmel. Er tötet den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes und er wird die gottlosen Heidenvölker blutig richten, wird das den Rest von Israel erretten und wird sein Reich aufrichten, sein Königreich über die ganze Erde. Und das wird das wahre Friedensreich sein. Ihr Lieben, lasst euch nicht betrügen. Es gibt so viele Pseudochristen, die im Grund Antichristen sind, die sagen, wir müssen Frieden schaffen. Ja, das habe ich so oft gehört von den liberalen Predigern, Frieden schaffen ohne Waffen. Ja, das ist Unfug, ja, das ist Betrug, das ist antichristlich. Wenn wir meinen als Menschen, wir könnten das erreichen, von dem die Bibel ganz klar sagt, es kann nur der Sohn Gottes vom Himmel her, wirklichen Frieden, wirkliche Gerechtigkeit, das können wir nicht auf der Erde schaffen durch politische Reformen und irgendwelche Dinge, sondern Frieden kommt erst dann, wenn der Messias regiert und wenn er die Gottlosen blutig gerichtet hat. Dann gibt es einen Überrest von Israeliten und dann gibt es auch einen Überrest von Heiden, die sich bekehrt haben, die an diesen Messias geglaubt haben. Und sie kommen in das Reich und sie dürfen dann den Segen Gottes erfahren in allem, bis hinein in die Schöpfung, in die Ernten, in das Wetter. Alles wird dann unter dem wunderbaren Segen Gottes stehen in diesem Friedensreich. Und trotzdem, ihr Lieben, das muss uns erschrecken, trotzdem gibt es dort noch Sünde. Habt ihr das gewusst? Trotzdem gibt es dort noch Sünder, die der Messias richten muss für ihre Sünde. Trotz all der Wohltaten Gottes, obwohl der Teufel dann gebunden sein wird für 1000 Jahre, gibt es noch Rebellen gegen Gott. So verdorben ist das menschliche Herz. So böse. So verkehrt. Und am Ende dieses 1000-jährigen Reiches, das wissen wir auch, da wird der Satan noch einmal losgelassen werden und er schafft es, die Nachkommen, die Leute, die die Segnungen des Messias so viele Jahrhunderte erlebt haben, aufzuhetzen gegen den Herrn Jesus und noch einmal eine Rebellion vom Zaun zu brechen. Und dann kommt das Endgericht. Dann kommt die Stunde der Wahrheit, wo jeder einzelne Mensch vor dem Thron Gottes Rechenschaft abgeben muss. Wenn da noch solche unter uns sein sollten, die noch nicht Frieden mit Gott haben, die noch nicht wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, dann möchte ich doch in allem Ernst euch auffordern, sucht diese Vergebung, sucht den Herrn, nehmt den Herrn Jesus an zu eurer Errettung, solange noch Zeit ist. Die, die das versäumt haben, die müssen dann einmal offenbar werden vor dem großen weißen Thron, wo der lebendige Gott ein unerbittliches und genaues und pünktliches Gericht über jede einzelne Sünde Gedanken, Worte und Taten üben wird. Und wo die Sünder in den Feuersee geworfen werden, zusammen mit dem Satan, der sie zur Sünde verführt hat. Und wo dann wirklich die Gerechtigkeit Gottes für immer triumphiert hat. Und diese Dinge, die gehören auch mit zu dieser Zeit des Endes. Das ist dann der Tag des Herrn, wird zu Ende gehen mit diesem Endgericht. Und wohl dem, der nicht vor diesem großen weißen Thron stehen muss, sondern vor dem Herrn Jesus stehen darf, als seinem Retter und Erlöser. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Unsere Knie beugen vor dem Herrn Jesus müssen wir alle. Alle müssen es. Auch der Antichrist, auch der Satan. Alle müssen ihre Knie beugen. Einmal in der Stunde des Gerichts und müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber wohl denen, die es jetzt schon tun, in der Zeit der Gnade, die es aus Glauben tun und nicht gezwungenermaßen, wenn sie von Gott dazu gezwungen werden, an diesem Tag des Zorngerichts. Ja, und dann gibt es diese Vollendung aller Dinge, und die uns die Bibel auch einen Blick werfen lässt, wenn auch keinen so ganz genauen, mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, mit dem himmlischen Jerusalem, mit dieser herrlichen Gemeinschaft aller Erlösten und Erretteten, mit Gott, dem Vater und mit dem Lamm in dieser himmlischen Stadt. Das sind diese wunderbaren Stimmen der Hoffnung, die wir hören von den Propheten schon im Alten Testament und dann auch von Johannes in der Offenbarung, wo dann alle Tränen abgewaschen werden, wo wir in unmittelbarer und ungetrübter und ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein werden und wo Gott ein Neues schaffen wird, wo die Sünde, der Tod, die Krankheit vorbei ist und wo neuer Himmel, eine neue Erde und neue Kreaturen in Christus in Gemeinschaft mit Gott leben werden. Und das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir haben dürfen. Und mit dieser Hoffnung möchte ich auch schließen, diesen ersten Teil. Ich lese noch aus Offenbarung 21 die ersten Verse und dann machen wir Pause. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen.